lese ich aus Jesaja 54, Jesaja Kapitel 54, die Verse 1 bis 8. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Kinder der Vereinsamten sind zahlreicher als die Kinder der Vermählten, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit, und man spanne die Behänge deiner Wohnstätte aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich ausbreiten nach rechts und nach links, und deine Nachkommenschaft wird die Nationen in Besitz nehmen und die verödeten Städten bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst die Schmach deiner Jugend vergessen und dich an die Schande deiner Witwenschaft nicht mehr erinnern. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr der Heerscharen ist sein Name, und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Denn wie eine verlassene und im Geist betrübte Frau ruft dich der Herr, und wie eine Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Im Zornesausbruch habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Amen. Vor der Predigt singen wir noch aus dem großen Buch die Nummer 383, die Strophen 1 bis 3. 383, 1 bis 3.
Die Barmherzigkeit Gottes schafft das Ende aller Verlassenheit. Wir haben diese Stelle gelesen in Jesaja 54, der Predigttext von heute Morgen. Und was uns beschäftigen wird ganz besonders, ist diese Botschaft von Gott, dem lebendigen Gott und Schöpfer, an uns Menschen, wo er uns zeigt, dass er manchmal uns in Situationen führt, wo wir merken, was es bedeutet, von ihm verlassen zu sein. Er wird uns nicht verlassen, aber er lässt solche Situationen zu, damit wir umso mehr merken, welch ein Vorrecht wir haben, in Gottes Gemeinschaft zu leben und zu bleiben. Und diese Gemeinschaft soll nicht durch unseren Ungehorsam, durch unser Unglaube, durch unsere Zweifel, soll diese Gemeinschaft nicht gestört werden. Wir haben gelesen hier in Jesaja 54, 1 bis 8, besonders dieser Vers 7, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit oder mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wir haben schon letzten Sonntag gesehen, die Aussage Jesu in Matthäus 9, Vers 13, die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, als er einen Zöllner beruft in die Jüngerschaft, Matthäus. In Matthäus 9, Vers 13 sagt Jesus den Menschen, die ihn irgendwie tadeln, Jesus, weil er solch einen Zöllner erwählt. Er sagt ihnen, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gottes Heiliger Geist inspirierte schon den Propheten Hosea im Alten Bund, der die ganz gleiche Aussage macht auch. Denn an Liebe oder Barmherzigkeit oder auch Bundestreue, an Liebe, Barmherzigkeit, Bundestreue habe ich wohlgefallen, spricht Gott, und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr, sagt Gott, als an Brandopfern. Hosea 6, Vers 6. Wir haben gesehen, ich wiederhole es kurz zusammenfassend, die gottgewirkte Barmherzigkeit. Er zeigt sich in einem einzigen Opfer. Er hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Hebräer 10, Vers 12. Und der Zöllner Matthäus stand auf und folgte Jesus nach. Matthäus 9, 9. Matthäus wollte nicht länger in seinem Sündenbetrügerleben bleiben. So wie viele andere Zöllner haben wir gesehen am letzten Sonntag. Sie taten es auch, sie zeigten Buße und Umkehr und kamen in die Nachfolge dessen, der ihre Schuld vergeben konnte. Zöllner, Sünder, hat Jesus gerufen. Matthäus hörte die Stimme dessen, der seine Sünden hinwegtrug und verstockte sein Herz nicht. Zum physischen Leben, haben wir auch gesehen letzten Sonntag, braucht es unendlich viele Opfer, weil wir Nahrung brauchen. Und Nahrung bedeutet Opfer zu unserem physischen Leben, leiblichen Leben. Und zum Leben des Menschen in der Gemeinschaft mit Gott, zum ewigen Leben, braucht es das Opfer des unschuldigen Lebens, damit die Schuld gedeckt wird und der Mensch unschuldig vor Gott erscheinen darf. Die gnädige Folge der Barmherzigkeit Gottes in dem Opfer Jesu Christi, die Bibel sagt, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken, spricht Gott. Jeremia 31, Vers 33 und dann in Hebräer 10, Vers 17, wo aber Vergebung für diese ist, die Sünde, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünden. Wir verstehen deshalb, weshalb Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Barmherzigkeit und Liebe Gottes gehören eng zusammen, sind verbunden. So wie die Liebe von Gott sich im Opfer seines Sohnes für den Sünder offenbart und wirksam erweist, so ist auch die Barmherzigkeit von Gott nur im hingebenden Opfer Jesu gültig. Gültig. Barmherzigkeit wird gültig in unserem Leben. Er hat sich für uns ganz eingesetzt. Gott wurde Mensch in dem Sohn Jesus Christus. Und diese Barmherzigkeit lässt immer aufmerken auf die lebensverändernde Kraft des Heilandes Jesus Christus. Er kann dein und mein Leben verändern. Wir vermagen es nicht aus uns selbst. Auch unser größter menschlicher Feind, menschliche Feinde, die wir vielleicht haben können, auch diese größten menschlichen Feinde kann Jesus auch retten. Seine Barmherzigkeit gilt auch ihnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb sagt Jesus, liebt eure Feinde. Auch sie können gerettet werden. Angesichts seiner Barmherzigkeit erwartet dann Gott auch Opfer. Das war am Mittwochabend. Die Barmherzigkeit Gottes, Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes, die Gott gewirkte Barmherzigkeit, fordert Gott Opfer von uns. Was? Ich erinnere daran, unsere persönliche Hingabe dem Herrn. Leib und Geist, Römer 12, 1. Korinther 6, unsere Hingabe. Er fordert auch von uns, weil er sich geopfert hat für uns, seine Barmherzigkeit fordert, dass wir in der Versöhnung leben mit unseren Nächsten. In der Versöhnung leben. Bevor du dein Opfer bringst, versöhne dich mit dem, wo du in Zwietracht lebst, sagt Jesus, Matthäus 5. Diese Barmherzigkeit Gottes fordert auch von uns Dankbarkeit. Lob Gottes, das Opfer von Lippen, die seinen Namen bekennen, die dankbar ihn rühmen. Dankbarkeit und Lob Gottes. Diese Barmherzigkeit Gottes zu uns fordert uns auch auf, unser Leben hinzugeben, nicht nur dem Herrn, ihm vor allem, aber auch der Gemeinde. Wir gehören nun einem Leib an und diese Hand gehört nicht nur sich selber, sie gehört auch der anderen Hand. Wir gehören zu einem Leib nun. Das ist ein Opfer, das Gott erwartet von dir und mir, als sein Kind, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Glied am Leib Jesu. Und dann natürlich immer wieder, Gott sagt es, Jesus sagt es, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott gewirkte, nicht gefühlsmäßige Barmherzigkeit vom Menschen. Gott gewirkte durch den Geist Gottes. Er will die Liebe sein in dir und mir für unsere Geschwister. Wir dürfen beten und sagen, Heiland, erfülle mein Leben, du der Herr, durch deinen Geist und schenke mir, gieße aus deine Liebe in mein Herz. Gieße aus und mach du mich zu einem barmherzigen Menschen. Darum seid auch barmherzig, weil wie auch euer Vater barmherzig ist. Und jetzt zu unserem Thema, das war zusammenfassend. Verloren sein ist ewige Verlassenheit, Einsamkeit. Aber wir haben heute gemerkt, in dem, was wir gelesen haben, Gott ist erbarmend, er weist seine Barmherzigkeit in diesem einen Opfer, damit wir ein für allemal aus dieser ganz schrecklichen Verlorenheit, Verlassenheit befreit werden. In Jesaja 54, Vers 1 bis 4, interessant, wird einleitend auf die vereinsamte Frau hingewiesen. Und dann aber auch auf eine verlassene Städte wird hingewiesen. Auf Schmach der Witwenschaft wird auch hingewiesen. Und dann die Barmherzigkeit Gottes, welche der Einsamkeit ein Ende macht. Gott spricht von der ewigen Verdammnis als ein Ort, und ich zitiere, im Französischen kommt das ganz besonders zum Ausdruck, ein Ort, die ewige Verdammnis, wo ewige Ruinen oder ewige Einsamkeit besteht. Zum Beispiel in einem Text in Hesekiel 26 ist die Rede von der Verdammnis einer Stadt Tyrus. Hesekiel 26, 20, und es heißt dort von dieser Stadt in der Verdammnis, dass du in den untersten Örtern der Erde wohnen sollst, gleich uralten Ruinen, ewige Einsamkeit. Gleich uralten Ruinen, mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind, heißt es dort. Und in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 lesen wir, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Im Französischen ist es übersetzt in ewiger Ruine, dans des ruines. Dans la ruine éternelle, in ewiger Ruine. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Wir merken, durch seinen Anschluss an die Sünde ist der Mensch von Gott, seinem Schöpfer, getrennt. Und der Mensch sucht somit auf seine Weisen der Schwachheit und Verlassenheit Hilfe zu schaffen. Und der Mensch strengt sich an in dieser Welt, diese Schwachheit, Verlassenheit zu überbrücken. Mehr oder weniger, früh oder spät, ist der Mensch, auch wir, mit Schwachheit und Verlassenheit bewusst konfrontiert. Und der Mensch muss das dann selber auch erleben. Der Mensch ist irrend in seiner Schwachheit und Verlassenheit, sogar mit allen Mitteln, die er sich verschafft, und sich, um sich selber zu helfen. Er schafft es nicht selber. Ich zitiere nun einen Schriftsteller, der hier in der Basler Gegend sehr bekannt ist, Hermann Hesse, 1877, 1962. Hermann Hesse hatte gläubige Eltern. Er suchte ein ganzes Leben lang eigene Wege, Erfüllung suchte er. Er versuchte heraus aus der Verzweiflung. Schon als Teenie hatte er Selbstmordversuche gemacht. Er versuchte verzweifelt heraus aus Verzweiflung auch Sinnlosigkeit seines Daseins. Und in dieser bleibenden, das blieb durch sein ganzes Leben, in dieser bleibenden Suche wurde er bekannt. Ja, man kann da auch bekannt werden. Er wurde bekannt als Schriftsteller, als Dichter, als Künstler, als Philosoph. Und er hat ein Gedicht geschrieben, er hat ja viel geschrieben, und dieses Gedicht möchte ich lesen. Es zeigt uns auf, was ein Mensch fühlt, wenn er einsam ist. Ein wenig. Das Gedicht heißt Im Nebel, 1905 gedichtet. Im Nebel. Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. Das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Seltsam, im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Einsamkeit. Gott gebraucht oft das Beispiel einer Krankheit auch, im Evangelium besonders, aber auch im Alten Testament. Da zeigt er es auf. Das Beispiel einer Krankheit, welche? der Aussatz, die Lepra, der Aussatz. Dieses Beispiel gebraucht Gott, um dem Menschen klarzumachen, wie die Ungerechtigkeit der Sünde den Menschen in die Einsamkeit, in die Verlorenheit führt. Zum Beispiel, ich zitiere 3. Mose 13, 45 und 46, dort steht, der Aussätzige, der Leprakranke, der Aussätzige, an dem das Übel ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange das Übel an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein, er soll abgesondert, einsam wohnen, und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Nichts Unreines wird in die Gemeinschaft mit Gott kommen oder kann da bestehen. Es heißt in der Offenbarung 22, ganz am Ende der Heiligen Schrift von Gottes Wort, heißt es dort, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind Einsamkeit. Draußen aber sind die Hunde und Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Offenbarung 22, 14, 15. Begreifen wir, Vor der Ewigkeit hat Gott alle Nachkommen Adams und Evas in die Zeit gestellt, auch uns. Er hat uns in die Zeit gestellt, wo die Menschen unter anderem diese Not der Gottverlassenheit merken sollen. Und Gottes Barmherzigkeit schafft für sie, die Menschen, in der Zeit die Tür. Die Tür heraus aus der Verlorenheit und Gottverlassenheit, heraus in ewige, herrliche Gemeinschaft mit Gott und mit allen seinen Kindern. Gemeinschaft. Gottes Angebot an die Menschheit ist seine Barmherzigkeit, ein Bund der Treue, seine Liebe. Gott bietet seine Liebe an. Und Barmherzigkeit an. Das ist der zweite Punkt. Er bietet seine Liebe und Barmherzigkeit an. In seiner ewigen Liebe sucht Gott den Menschen immer in dieser zeitlichen Einsamkeit und will mit Barmherzigkeit ihn herausführen in die Gemeinschaft mit ihm. Gott ruft auf zum Glauben. Gott rief einen Mann heraus, aus seines Vaters Haus rief er ihn heraus, aus seiner Verwandtschaft, nicht weil Gott diesen Mann in die Einsamkeit führen wollte, oh nein, gar nicht. Im Gegenteil, er wollte aus diesem Mann, Abraham hieß er, Abraham, er wurde zum Abraham, er wollte aus diesem Abraham ein großes Volk machen. 1. Mose 12, Vers 2. Und dies ging in Erfüllung. Isaac, Jakob, 12 Söhne, das Volk Israel entstand. Eine große Schar. Er blieb nicht einsam, Abraham. Und dann heißt es in 5. Mose 32, Vers 9 und 10, denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat es in der Wüste gefunden. In der Öde hat er es gefunden. In der Einsamkeit, im Geheul der Wildnis. Dans une solitude aux effroyables hurlements. In einer ganz schrecklichen Einsamkeit, im Geheul der Wildnis hat er es gefunden. Und dann steht geschrieben, Er umgab ihn, dieses Volk, dieses Teil. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und auch im weiteren Verlauf der Zeit wurde die Erfahrung der Gottverlassenheit gerade für das Volk Israel dann, was eine Zurechtweisung. Wenn das Volk und ihre Könige Gott untreu wurden, musste sie Gott zurechtweisen. Beispiel in der Zeit der Richter, in der Zeit der Könige, zum Beispiel mit König Rehabeam. Dort habe ich gelesen in 2. Chronik, Kapitel 12, Vers 5, so spricht der Herr. Ihr habt mich verlassen, sagt er zu seinem Volk. Ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und in die Hand Sisachs, das heißt von Ägypten, dem König, in diese Hand gegeben. Und wir lesen immer wieder, auch ein Psalm greift das sehr stark hervor, der Psalm 107. In diesem Psalm wird gezeigt, wie Gott mit den Kindern seines Volkes vorging, weil Untreue ihm gegenüber seine liebende Zucht hervorgerufen hat. Und gerade in diesem Psalm wird die Barmherzigkeit Gottes groß. Gerade da. Dort heißt es, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade, Barmherzigkeit, ist ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und sie gesammelt hat aus den Ländern, vom Osten und Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Weg, Einsamkeit. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf dem rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Psalm 107, 1-7. Einige von uns waren in Israel. Ihr könnt davon bezeugen, die Wüste und Einöde wird sich freuen. Und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken. Sie werden die Herrlichkeit sehen, die Pracht unseres Gottes. Jesaja 35, Vers 1 und 2 steht das. Das können alle Besucher Israels bezeugen. Ich habe es auf Bildern gesehen bis jetzt. Das Zeugnis eines Jeremia, Prophet im Alten Testament, lautet: Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend, Erziehung Gottes. Er sitze einsam, Erziehung Gottes. Aber er erweist seine Barmherzigkeit, jetzt kommt's. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Klagelieder 3, Vers 22. Jetzt kommen wir zu Jesus selbst noch einmal. Jesus bei seinem Kommen in diese Welt hat sich mit einem Hirten, das wissen wir ja, verglichen. Und was merkt dieser Hirte in Johannes 10 oder auch Matthäus 18 besonders auch? Dieser Hirte merkt, dass ein Schaf einsam geworden ist, sich verirrt hat. Er lässt alle anderen, dieser Hirte, die schon gesammelt sind, die lässt er und er sucht das Einsame. Das verirrte Schaf sucht er und freut sich ganz besonders, sobald es gefunden wird. Jesus sagt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um Verlorene, Vereinsamte, ewig Verdammte zu retten aus der Verdammnis. Matthäus 18, Vers 11 sagt er das. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um Verlorene zu retten. Und erinnert ihr euch letzten Sonntag? Das war gerade das, was Jesus diesen Pharisäern sagte, als er Matthäus, den Zöllner, berief. Und sie haben das beanstandet. Er sagt es ihnen auch. Ich bin nicht gekommen für Gesunde, Kranke. Ich bin gekommen für die Sünder, sie zu retten. Als Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn in Israel damals einherging, suchten ihn sehr viele Menschen auf. Jesus, sie suchten ihn. Es heißt, ich zitiere, die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber, Jesus, hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Lukas 5, 15. Seht, diese Einsamkeit mit Gott ist keine Einsamkeit. Diese Einsamkeit mit Gott ist das Leben mit Gott. Die braucht jeder gläubige Mensch. Das brauchst du, das brauche ich. Diese Einsamkeit mit Gott. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe. Schließe sie zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus 6, 6. Und Jesus sagt, denn ich bin nicht allein, er ist nicht allein. Sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat, der ist immer bei ihm. Sie sind immer zusammen, er ist nicht allein. Weiter heißt es in Johannes 8, von wo Jesus spricht, er sagt, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, sagt Jesus. Jesus weiß aber von einer Stunde, wo er allein verlassen sein wird. Erst wird er verlassen von seinen Jüngern, aber dann auch am Kreuz auf Golgatha. Er geht dorthin als unser Retter in unsere Gottverlassenheit und besiegt sie. Jesus sagte seinen Jüngern, siehe, es kommt die Stunde, sagt er in Johannes 16, und sie ist jetzt schon da, sagt er, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, sagt Jesus, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Er wird sorgen, dass wir nie allein sind. Wir haben heute Morgen für unsere verfolgte Geschwister gebetet. Sie und wir. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, Johannes 16. Und dann kam die Stunde, wo Jesus unsere Schuld auf sich nahm und unsere ewige Verdammnis auf sich nahm. Und da rief er aus, da kam die Stunde. Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist prophetisch vorausgesagt im Psalm 22 schon im Alten Testament. Und hier merken wir, ist derselbe Ausdruck wie in Jesaja 54. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Und Jesus wurde von seinem Vater erhört. Das ist der Sieg. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er ging in deine und meine Verlassenheit. Und er schrie zu Gott, dem Vater, in der Verlassenheit. Und in Hebräer 5, Vers 7 heißt es, und Jesus wurde von seinem Vater erhört. Er wurde siegreich herausgenommen aus dieser Verlassenheit. Und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen, er der Gerechte. Und deshalb heißt es, Jesus ist Gott und Heiliger Geist. Er ist immer bei seinen Jüngern, bei allen, die sich ihm anvertrauen. Ich zitiere drei Verse, die es ganz klar betonen. Johannes 14, Vers 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Jesus. Später sagt er, ich und der Vater, wir kommen. Matthäus 28, 20. Siehe, er sendet die Jünger aus in diese arge Welt, seine Zeugen zu sein, dich und mich. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen steht noch. So soll es sein. Hebräer 13, Vers 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wiederholung von Josua 1, 5. Hebräer 13, 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wir beten. Allmächtiger Gott, der du unsere Schwachheit siehst, unsere Verlorenheit und Einsamkeit in dieser Welt. Wir preisen dich, dass du alles erschaffen hast in Jesus Christus, um dieser Einsamkeit ein Ende zu setzen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder erinnerst an das, was du vollbracht hast, indem du ein Volk berufen hast, indem du es herausgeführt hast aus dieser Einöde und hast dein Volk auch immer gezüchtigt und ihnen gezeigt, was es ist, wenn du dich zurückziehst. Aber Herr, du bist treu und deine Barmherzigkeit ist größer als all das, was uns trennen könnte von dir, dem lebendigen Gott. Und das hast du geoffenbart in Jesus Christus, in dem einzig gültigen Opfer, ein für allemal. Und wer zu dir kommt, der wird niemals mehr alleine sein, nicht verlassen mehr von dir. Danke, Herr, dass diese Gegenwart so kostbar sein darf in unserem Leben. Und hilf uns, dass wir immer wieder in dieser Gemeinschaft bleiben und leben mit dir. Danke für diese Verheißung. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Amen.